Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Was mich bewegt. Es ist sogar schon die 30. Folge, Was mich bewegt, zwischen Pascal und mir, wo wir uns dann jeden sozusagen Wochenstart treffen und über die neuesten Themen der Automobilbranche sprechen. Und dazu begrüße ich natürlich meinen Kompagnon Pascal Nagel. Moin Pascal.
Ja, hi Yannick, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, 30 Folgen, also 30 Folgen unseres, wie du es gesagt hast, unseres wöchentlichen Formates, ein paar Interviewfolgen, spannende Interviewfolgen kommen noch obendrauf. Aber da hat sich doch in den letzten Dreivierteljahr ein bisschen was angesammelt.
Da hat sich einiges angesammelt und einige Themen haben sich angesammelt. Viel Diskussionsbedarf. Es sind ja auch bewegte Zeiten in der Automobilbranche. Da gibt es also auch genug zu diskutieren, zu besprechen. Also von vielen Seiten und an vielen Stellen der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie gibt es Probleme, Herausforderungen, aber auch, denke ich mal, viel Spannendes, Innovatives, was da gerade passiert. Also bewegte Zeiten für Was mich bewegt, denke ich mal. Und wir haben, denke ich mal, auch in den nächsten Wochen und Monaten noch genug, worüber wir uns auseinandersetzen können, worüber wir berichten
können. Wird es uns nicht dran mangeln.
Pascal, worüber wollen wir heute sprechen? Was ist unser Thema?
Ja, Yannick, wir haben ja heute ein bisschen ein Thema vorbereitet. Sagen wir mal gar nicht, weil es ganz furchtbar aktuell ist oder weil es das Thema der Stunde ist, sondern weil es das vielleicht gerade nicht ist. Und das ist das autonome Fahren. Wir wissen miteinander, dass das vor noch ein paar Jahren im Prinzip das absolute Buzz- und Hype-Thema war, als es aufgekommen ist, als man die ersten Stufen der Autonomie, der Automatisierung da gezündet hat, war das im Prinzip der große Heilsbringer, der natürlich noch stärker als die Elektromobilität die Art, wie das Fahrzeug, die Art, wie Mobilität gedacht wird, im Prinzip komplett auf links dreht. Man muss fast sagen, man kann eigentlich gar nicht überzeichnen, für wie wichtig sozusagen dieser Durchbruch vor einigen Jahren noch gehalten wurde, vielleicht auch aktuell noch gehalten wird, aber Yannick, und wir haben es ja in unserer Folge auch zu den Case-Themen schon mal ein wenig anklingen lassen, es ist die letzten Jahre sehr, sehr still um das autonome Fahren geworden. Mindestens mal diesen großen Hype, diesen großen Buzz hat das Thema nicht mehr. Und wir haben uns da natürlich mal so ein bisschen angeschaut, jetzt auch in letzter Zeit, auch in unserem Titel Automotive IT ein wenig angeschaut, wo steht eigentlich das autonome Fahren? Was sind denn aktuell die Entwicklungsschritte? Wer hat da aktuell noch die Nase vorn? Und ist das jetzt eigentlich noch etwas, was die Zukunft des Automobils in vielleicht zumindest der nahen Zukunft doch irgendwie verändern kann, nachhaltig verändern kann? Oder ist das jetzt eigentlich ein bisschen in der Schublade verschwunden? Das war ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen der Aufhänger. Also ich sage mal, Yannick, da geht es dir wahrscheinlich wie mir, wie ich es gerade schon skizziert habe, die Diskrepanz zwischen wie wichtig das Thema noch vor ein paar Jahren war und dann, wie es tatsächlich, wie wichtig das Thema dann tatsächlich oder die Aufmerksamkeit in den letzten 2-3 Jahren war, diese Diskrepanz ist schon unglaublich groß.
Ja, wir hatten es ja an anderer Stelle auch schon mal auch im Kontext dieser Case-Themen ja diskutiert, dass diese Themen sich natürlich in den letzten Jahren sind ein bisschen in den Hintergrund gerückt, lag natürlich auch an den krisenhaften Zeiten, da haben wir ja auch schon jetzt an verschiedenen Stellen drüber gesprochen, da müssen wir jetzt gar nicht mehr tiefer reingehen, dass natürlich solche, ich sage mal, Innovationsspielwiesen, wie auch das autonome Fahren ja eine ist, ganz klar, ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt ist. Und man andererseits natürlich auch gesehen hat, dass das jetzt auch eine große Strecke zu gehen ist und auch eine große Herausforderung ist und auch die, sag ich mal, Geschäftsmodelle dahinter ja auch erst gefunden werden müssen. Und das ist immer noch nicht ganz ausgemacht. Wir haben ja so ein bisschen zwei Stränge, du hast es ja angedeutet, auf der einen Seite eben so ein bisschen das Thema autonomes Fahren oder hochautomatisiertes Fahren in Privat-Pkw, im Individualverkehr und auf der anderen Seite eben die ganze Sharing-Economy, die natürlich am Ende des Tages von dem Thema natürlich auch sehr stark profitieren können. Das haben wir ja in unseren Mobility Services Reports, die wir in den letzten Jahren zusammen mit dem Center for Automotive Management und Professor Bratzel rausgegeben haben, ja auch oft genug auch besprochen und aufgezeigt, dass es da zwei Stränge gibt, in die sich dieses Thema gerade entwickelt. Und es ist aber auch Stand heute immer noch nicht ausgemacht, was ist jetzt der lukrativere Teil, was ist der Teil, der in Zukunft sich durchsetzen wird, wenn wir sozusagen eine Parallelität dieser beiden Entwicklungen haben, oder wird es sogar so am Ende des Tages so sein? Und da deutet es ja, finde ich zumindest im Moment, so ein bisschen darauf hin, dass es vor allem im Bereich der Sharing Economy und der Sharing Mobility doch deutlich mehr Möglichkeiten und Optionen und Geschäftsmodelle am Ende des Tages gibt, als vielleicht im Privatbereich in einzelnen Fahrzeugenmodellen, die gerade, ja, wir sind ja ein bisschen Autonomie-Level, sind wir gerade bei 2+3, wir haben zwei Innovatoren oder drei Innovatoren, Mercedes, BMW, Tesla natürlich auch, die sich da in diesem, ja, momentan so ein bisschen an dieser Grenze zwischen 2 und 3 befinden. Alles andere als das, was vielleicht vor 10 Jahren auch noch prognostiziert wurde, wo wir schon deutlich weiter waren in den Köpfen und in den Visionen, als sie jetzt tatsächlich heute sind. Da war natürlich auch noch keine Corona-Pandemie und keine Halbleiterkrise und so im Ausblick. Von daher hat sich das alles sicher nochmal nach hinten verschoben. Aber man hat so ein bisschen schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass es sich gerade so ein bisschen mehr in Richtung Robotaxi, autonome Mobilitätssysteme, Mobilitätsdienste bewegt, wenn man auch auf die Märkte USA, China guckt, was da passiert, welche Player da auch momentan führend sind und da Entwicklungsausgaben machen. Ja. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke mal, das wird sich eher in diese Richtung entwickeln.
Ja, da deutet es natürlich momentan so ein bisschen drauf hin. Vielleicht spannend, wenn wir mal kurz über Tesla sprechen, weil man im Prinzip sagen kann, dass zwei Ankündigungen im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren oder dem automatisierten Fahren aktuell bei Tesla ganz spannend sind. Das eine ist, dass Elon Musk eben ein Robotaxi angekündigt hat, was noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll. Das heißt, selbst Tesla, die sich ja lange Zeit sehr als, ich sag mal, mindestens mal als Pioniere des autonomen Fahrens gesehen haben, sicherlich auch als solche betrachtet werden können, selbst die schielen jetzt eher auf diesen Shuttle-Markt, auf diesen Service-Markt, wollen Robotaxi vorstellen. Es gibt jetzt natürlich so ein bisschen böse Zungen, oder wie böse diese Zungen sein müssen, das sei dann dahingestellt, die behaupten, dass Tesla damit so ein bisschen auch momentan von ihren Schwierigkeiten und von schwierigen Zahlen so ein bisschen ablenken will. Sagen wir mal so ein bisschen dieses Prinzip Apple, wir müssen jetzt lieber nochmal was raushauen, und dann müssen wir jetzt nochmal was ankündigen, und die Stakeholder und die Shareholder, die müssen jetzt eigentlich wieder so ein bisschen beruhigt werden, dass man im Prinzip Innovation noch im Köcher hat. Aber es ist angekündigt und es wird noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Was aber spannend ist, und das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt mal so ein kleines bisschen in die Details, auch technischen Details des autonomen Fahrens reingehen. Elon Musk war immer ein sehr, sehr großer Verfechter davon, in seine Fahrzeuge eigentlich keine große Sensorredundanz einzubauen, sondern kam ja mit einer sehr vollmundigen Ankündigung vor ein paar Jahren um die Ecke, dass Teslas Fahrzeuge rein auf der Basis von Kameras und von neuronalen Netzen und von Bildverarbeitung und so weiter autonom fahren können. Kurz zum Hintergrund, vielleicht auch für alle die ja gar nicht vielleicht jetzt knallhart aus der Branche kommen und zuhören, sondern sich vielleicht einfach für das autonome Fahren interessieren. Im Grunde genommen gibt es ja eigentlich einen Dreiklang aus Kamera, Radar und LIDAR. Und da hat Elon Musk wirklich sehr, 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 sehr häufig betont, dass er die LIDAR-Technologie im Auto überhaupt nicht sieht. Im Gegenteil, er hat das Ganze als Schnapsidee, als Unsinn auch auf öffentlichen Bühnen bezeichnet. Er hat wörtlich gesagt, jedes Unternehmen, was sich auf LIDAR verlässt und darauf setzt, sei dem Untergang geweiht, weil zu teuer, weil unnötig und so weiter. Also sagen wir mal, da hat er schon Elon Musk-mäßig sehr, sehr auf dicke Hose gemacht. Und dann ist jetzt eine Entwicklung ganz interessant, nämlich erstens ist er von dem Reinsetzen auf Kamera ist er dann wieder abgerückt und hat angekündigt, Radarsensoren einzusetzen. Und jetzt ist eben, und das sage ich ja mit aktueller News oder aktueller Aufschlag, ist eben rausgekommen in den Geschäftszahlen des LIDAR-Herstellers, also Laserscanner-Herstellers Luminar, dass Tesla größter Kunde von Luminar ist Und man weiß momentan, da gibt's, gibt keine offizielle Mitteilung auch von Tesla dazu, man weiß jetzt nicht, wird jetzt Tesla in Zukunft LiDAR einsetzen in seinen PKWs, geht es da sogar um das Robotaxi-Projekt, aber Fakt ist, auch Tesla hat jetzt offensichtlich erkannt, dass es diesen Sensor Dreigespann braucht aus Kamera, Radar und LiDAR, was schon eben, wie gesagt, bei den Ankündigungen von Elon Musk in der Vergangenheit sehr, sehr interessant ist und irgendwo aber natürlich auch zeigt, wo die Branche steht, wo sie auch technologisch steht, weil da in den letzten Jahren die Schritte, du hast schon gesagt, Mercedes, BMW sicherlich vorne mit dabei, gemeinsam mit Tesla, aber auch da sind die Schritte natürlich wirklich sehr kleinteilig gewesen in den letzten Jahren. Man geht dort wirklich kleine Entwicklungsschritte und es gibt natürlich immer noch offene Haftungsfragen. Es gibt immer noch sind unglaublich viele Testkilometer, Millionen simulierte und auch tatsächlich auf echten Straßen gefahren Testkilometer nötig, um am Ende dann auch in die Zulassung dieser Systeme zu kommen. Also es ist auch ein unglaublich langwieriger Prozess, der eben auch unglaublich viel Ressourcen, unglaublich viel Geld kostet. Und Yannick, du hast es vorhin schon gesagt, vom Lichte der Krisenbewältigung plus eher dem Fokus natürlich auch auf die Entwicklung der Elektromobilität und dem Produktportfolio, dem elektrischen Produktportfolio. Da war natürlich irgendwie das autonome Fahren spätestens dann, als irgendwie klar war, na, vielleicht ganz so schnell, wie wir uns das vorgestellt haben, kommt sowieso nicht, war dann auf der Prioritätenliste irgendwie ein bisschen weiter unten. Ich habe jetzt einfach nochmal zum Unterstreichen jetzt nochmal ein Zitat mitgebracht von Felix Mogge, von Roland Berger, mit dem wir gesprochen haben, der gesagt hat, die Technologieentwicklung ist komplexer, die Anpassung der Fahrzeugportfolios benötigt mehr Zeit und teilweise passt der Business Case mit dem Endkunden nicht. Da war die gesamte Industrie deutlich zu optimistisch. Und dann aber, und das ist jetzt die spannende Diskussion vielleicht, am langfristigen Zielbild, wie das Fahrzeug in 10 Jahren aussieht, hat sich aus meiner Sicht aber nichts geändert. Also das ist ja auch sowas, Yannick, was wir auch immer wieder hören, ist, man spricht ja auch über das autonome Fahren immer noch quasi sozusagen mit demselben Zukunftszielbild und sagt, okay, das dauert länger als gedacht. Das ist natürlich 2025 nicht da. Aber wenn wir jetzt weiterhin mal 10 Jahre in die Zukunft schauen, es bleibt schon irgendwo eigentlich immer noch der Traum der Industrie von der autonomen Mobilität. Also das ist schon spannend. Daran scheint sich jetzt auch, das hören wir aber auch von vielen Autoherstellern, von Entwicklungsvorständen, auch in Interviews immer wieder, für viele bleibt das autonome Fahren der Gamechanger. Es kommt nur nicht so schnell wie gedacht.
Ja, ich denke mal, an der Stelle ist es auch wieder wichtig zu betonen, dass man hier auch wieder von verschiedenen Ebenen spricht oder sprechen sollte. Zum einen, vollautonomes Fahren ist natürlich die Endversion oder die Endvision, wo es hingehen könnte. Wir haben eine Stadt, wo nur Robotaxis rumfahren und wir sehen eigentlich fast gar keine manuelle Mobilität mehr. Wo wir natürlich momentan steht, ist das hochautomatisierte Fahren oder das teilautomatisierte Fahren momentan ja noch. Also da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Zielbilder auch. Also wenn man sich anschaut, wo momentan die Reise von Automobilherstellern wie Mercedes oder BMW hingeht, ganz klar inkrementelle nächste Schritte, interessante und spannende nächste Schritte. Wenn wir Richtung Autonomie Level 3 schauen, ist das natürlich ja, auch sehr, sehr, sehr hoch schon tatsächlich. Und da sind aber die meisten ja noch gar nicht. Also man muss vielleicht immer gar nicht darüber sprechen, wann sehen wir wirklich die komplett autonome Mobilität, aber wo sind wir denn vielleicht auch was Technologie und Rechtsfragen und so weiter, Haftung, du hast es gerade gesagt, wo sind wir denn bei den nächsten Schritten erstmal? Vielleicht sollte man immer auch mal gucken, dass man davon abrückt, immer das große Bild zu zeichnen und zu gucken, wo sind denn die wirklich tatsächlich nächsten Schritte und was ist da noch zu tun, was sind da die Herausforderungen, die sind, glaube ich, immer noch hoch genug. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, weil du auch gerade über Technik, über Sensorik gesprochen hast, LiDAR, Radar, Kamera, die Kombinatorik aus allem ist wichtig. Welche Rolle spielt auch künstliche Intelligenz zum Beispiel beim Entwickeln von autonomen Fahrfunktionen? Da sei dann nochmal darauf hingewiesen, dass wir ein aktuelles Interview momentan bei Automotive IT haben mit Markus Lienkamp, Professor an der TU München, der das auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt, wo steht die Branche gerade, wo steht man technologisch auch gerade. Also jeder, der sich da auch nochmal so ein bisschen den Status quo abholen will, was vor allem die Technik anbelangt, dem sei dieses Interview nochmal empfohlen. Wir packen das natürlich auch mit in die Shownotes, dass unsere ZuhörerInnen sich da auch nochmal informieren können und dieses Interview lesen können. Und wir haben ja in diesem Monat auch nochmal ein paar andere Aspekte aus dem Thema autonomes Fahren mit bei Automotive, mit IT mit drin, also so ein kleines Fokusthema diesen Monat. Und da gibt's im Prinzip haben wir auf bei Automotive IT alle wichtigen Informationen und alle Status quo, die bei dem Thema gerade wichtig sind, ja bei uns zusammengefasst. Also da können sich alle nochmal schlau machen.
Ja, und ich finde halt, Janik, wenn ich da kurz mal reingrätsche, weil ich finde halt auch, wenn man so ein bisschen einfach ohne jetzt dieses Interview auch mit Markus Linkern jetzt sozusagen im Detail zu besprechen oder vorwegzunehmen, weil wie gesagt, da waren ganz viele vor allem auch technische Fragen, Fragen nach Sensorik, Fragen nach Mapping, Fragen nach Simulation. Und im Endeffekt kann man aber, finde ich, da einen Strich drunter ziehen, woran man auch ganz gut erkennen kann, warum das alles vielleicht aufwendiger ist oder länger dauert als gedacht, weil auch, sagen wir mal, so 10 Jahre, nachdem man jetzt angefangen hat, darüber zu sprechen, angefangen hat, daran zu arbeiten, wird an diesem Interview von diesem Professor Lienkamp sehr, sehr deutlich, ohne Redundanz, ja, auf quasi allen Ebenen wird es nicht gehen. Wir sind nicht an einem Entwicklungspunkt, an dem sich, hier Stichwort Musk, Tesla, an dem man auf einzelne Sensoren irgendwie verzichten kann, an dem man auf das Zusammenspiel zum Beispiel aus HD-Karten plus Mapless Autonomy. Ja, da hat er zum Beispiel auch ganz klar zugesagt, es braucht beides immer als jeweilige Rückfallebene. Ja, vielleicht wird man an den Punkt kommen, an dem ein autonomes Fahrzeug eine HD-Karte irgendwie primär nicht mehr braucht. Oder genau umgekehrt, an dem man sagt, irgendwie, man fährt mit HD-Karten. Aber die haben natürlich auch das Problem, dass sie nie komplett in Echtzeit alles wissen, was gerade auf einer Straße passiert. Und diese Redundanz, an der kommen wir noch nicht vorbei. Da hat man natürlich in den letzten Jahren immer viel drüber gesprochen. Kann man im Prinzip auf das ein oder andere verzichten? Reicht eine Form von Sensor, um auf andere verzichten zu können? Reicht die sozusagen Mapless Autonomy eines Fahrzeugs, die Technik eines Fahrzeugs an Bord, um auf HD-Karten verzichten zu können? Reicht Simulation, um von echten Testkilometern verzichten zu können oder minimieren zu können? Und da ist man, glaube ich, ganz klar an dem Punkt, nein, da ist man mindestens mal noch nicht. Und deswegen bleibt es weiterhin so aufwendig.
Man ist technologisch da noch nicht. Und ich finde, da kommt noch ein anderer ganz wichtiger und wesentlicher Punkt, vor allem in aktuellen Zeiten hinzu, der natürlich auch beim Thema Elektromobilität und Elektroautos einen ganz wichtigen Faktor darstellt. Und das ist das Thema Kosten. Also wenn wir jetzt schon schauen, dass es beim Thema E-Mobilität Batteriekosten, dass das schon ein schwieriges Thema ist, sozusagen die Einstiegsmobilität da zu finden, dann ist das natürlich beim autonomen Fahren genauso, wenn nicht sogar noch eklatanter, weil wir momentan noch davon sprechen, dass ein Sensorset, was Autonomielevel bis 3-4 ermöglichen soll, das würde ja den Wert eines Autos oder den Preis eines Autos, eines Modells, was ich mir zulege, nochmal exponentiell erhöhen. Da reden wir ja nicht von Ausstattungsmerkmalen, die vielleicht, wenn wir schon ins höhere Regal greifen, irgendwie 2.000, 3.000 Euro mehr sind, sondern da gehen wir ja schon ins Fünfstellige. Und da ist natürlich die Frage, und das ist vielleicht auch am Ende des Tages ein Argument, warum das Thema autonomes Fahren in den weiteren Ausbaustufen gar nicht unbedingt in der individuellen Mobilität zu finden ist, sondern tatsächlich eher in Flotten, in Robotaxi-Flotten, in Diensten von wahrscheinlich auch großen, finanzstarken, ressourcenstarken Playern, wie wir es in USA und China auch momentan haben, weil das natürlich die Preise eines Modells unglaublich in die Höhe treiben würde und das vielleicht über Flotten dann doch ein bisschen einfacher wäre, sowas abzufangen. Also das ist, glaube ich, auch noch ein gewichtiger Grund, der momentan noch nicht geklärt ist. Wie kann man das überhaupt bezahlbar machen? Wie kann diese autonome Mobilität individuell jetzt gesprochen, natürlich auch in Flotten, ist ja auch keine Frage, auch ein Robotaxi selbst muss ja finanzierbar bleiben. Aber wie kann man das überhaupt realisieren? Also das ist auch eine Frage, die für mich und für viele sicherlich auch noch nicht abschließend geklärt ist. Also da das ist nochmal ein zusätzlicher und für mich auch sehr zentraler Punkt, der da zu klären ist.
Naja, und du bist dann ja gerade auch bei so ein bisschen beim Punkt Kundenakzeptanz auch. Da geht es ja auch noch wieder um andere Punkte. Wir haben ja gerade in der jüngeren Vergangenheit auch immer mal wieder vor allem aus den USA, weil man hier natürlich deutlich restriktiver ist, was das Testen angeht. In den USA ist man da liberaler, was auch dazu führt, dass natürlich Nachrichten auch von Unfällen mit autonomen Testfahrzeugen dort häufiger sind als hier. Kommt natürlich auch dazu. Und da ist ja zum Beispiel einfach ganz, ganz prominent in den Ja, vor einem guten halben Jahr hatte ja zum Beispiel Cruise, die GM-Tochter zum autonomen Fahren, einen recht spektakulären Unfall zu verzeichnen. Ich habe es mir gerade eben nochmal durchgelesen, weil das auch so, das drückt im Prinzip aber auch so aus, wo dann auch noch die Probleme damit liegen. Da ging es ja darum, dass eine Frau wurde auf einer Straße, auf einer Straße angefahren von einem PKW mit menschlichem Fahrer, also von einem normalen PKW, und wurde dann vor dieses autonome Fahrzeug von Cruise quasi geschleudert. Das Fahrzeug hat dann auch sofort gebremst und das auch sofort erkannt und kam auch im Prinzip sofort zum Stehen. Und an dieser Stelle, bis dahin, hat dieses autonome Fahrzeug noch gar nichts falsch gemacht. Und dann kommt aber der Punkt, und das finde ich so spannend, weil das schon noch ausdrückt, was da noch, welche Eventualitäten da überall noch mit zukommen, ist, das Fahrzeug ist so programmiert, dass es im Falle eines Unfalls an den Straßenrand fährt. Und das hat das Fahrzeug dann gemacht. Allerdings war eben diese Frau noch unter dem Fahrzeug und kam dadurch natürlich auch nochmal mehr zu Schaden, weil eben dieses autonome Fahrzeug dann mit der Frau noch, die noch unterm Fahrzeug klemmte, an den Straßenrand gefahren ist. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die ein menschlicher Fahrer natürlich niemals getroffen hätte. Jetzt kannst du sagen, vielleicht hätte der aber nicht so schnell gebremst, aber auf der anderen Seite wäre dann aber dieses Folgeproblem gar nicht passiert. Und das ist, glaube ich, auch, wo man sich so bewusst machen muss, in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge, auch übrigens etwas, was Markus Lehnkamp in dem Interview auch nochmal gesagt hat, dieses Einprogrammieren von so vielen Eventualitäten, von so vielen Entscheidungen ist natürlich auch unglaublich schwierig. Und aus solchen Beispielen wie dem Cruise-Unfall, wonach Cruise übrigens 6 Monate Tests pausiert hatte und da nur sehr, sehr, natürlich sehr, sehr vorsichtig und sehr langsam wieder auf die Straße gegangen ist mit den Testfahrzeugen, zeigt natürlich wirklich noch, dass da einfach auch noch Weg zu gehen ist. Und ganz klar, das muss man auch ehrlich sagen, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man nicht statistisch schon sagen kann, wie viel sicherer ein autonomes Fahrzeug im Endeffekt dann doch irgendwelche Kollisionen vermeidet und ob nicht doch deutlich seltener ein Unfall geführt wird. Jeder einzelne Unfall ist natürlich Öl ins Feuer für alle Kritiker oder für die Skepsis in der Bevölkerung.
Ja.
Dass natürlich ein Roboterauto natürlich noch irgendwo eine Maschine aus der Hölle ist.
Ja, also das ist natürlich so ein bisschen das ist ein bisschen ein kleines Paradoxon, dass man der Technik sozusagen die absolute Perfektion am Ende des Tages unterstellt bzw. fordert und von Menschen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie viele Verkehrstote es leider in Europa jedes Jahr noch gibt, ich glaube, da geht die Zahl Richtung 20.000 oder so. Also das ist ja so ein bisschen, der Mensch darf Fehler machen, natürlich, aber die Maschine nicht so. Und das ist ja dann irgendwie doch ein bisschen für mich widersprüchlich, wenn wir am Ende des Tages 2030 durch autonomes Fahren nur noch 1.000 Verkehrstote in Europa haben, dann ist das einfach am Ende des Tages, und dann muss man ja auch mal so sagen, eine zahlentechnische Abwägung oder eine statistische Abwägung, was ist denn jetzt besser? So, aber natürlich dürfen diese Systeme keine Unfälle bauen. So. Also das ist ja, es ist ein bisschen widersprüchlich. Ich verstehe da natürlich dass man da dann sagt, diese Systeme müssen ja sicher sein, aber die 100%ige Sicherheit, die hat man ja heutzutage auch alles andere als so. Also das ist ein bisschen, finde ich, irgendwie eine schwierige Diskussion, die wir jetzt an dieser Stelle sicherlich auch nicht in Extenso noch führen können. Was ich an der Stelle nochmal, einen Punkt, den ich ganz gerne nochmal aufgreifen würde, wir sind ja momentan auch so ein bisschen dabei, im Rahmen des Mobility Services Report mal zu schauen, auch im Bereich autonomes Fahren, wer sind denn da die relevanten Player, auch gerade bei Robotaxi-Diensten, bei autonomen Diensten, und da ist eigentlich, schält sich gerade so ein bisschen heraus, weil du jetzt auch gerade nochmal Cruise angesprochen hast, das ist im Prinzip, also neben natürlich den Autoherstellern, die wir genannt haben, eigentlich nur noch 2 relevante Player gibt. Einmal in den USA ist das Waymo, also die Alphabet- bzw. Google-Schwester Waymo, die da auch schon beeindruckende Zahlen vorgelegt hat, was die Testkilometer angeht, aber auch natürlich was die schon aktiven Dienste anbelangt. Genauso auf der anderen Seite Apollo von Baidu in China. Also da ist eigentlich das vergleichbare Beispiel. Auch da wird in den Städten, vor allem natürlich auch in den Städten schon massiv getestet und Dienste ausprobiert, und das finde ich sehr interessant, dass es da ja sich jetzt momentan schon ein bisschen rausschält, dass es da auch nur noch eigentlich 2 Player gibt, die natürlich auch eine enorme Finanzkraft im Hintergrund haben. Und ein spannendes Zitat da noch von tatsächlich von einem Autohersteller, Magnus Östberg, der Chief Software Officer von Mercedes, hat gesagt, dass das Rennen ums autonome Fahren wird in China entschieden. Und Mercedes-Benz, wir haben dazu auch gerade ein kleines Feature auf der Homepage, testet jetzt auch ganz intensiv die nächstmöglichen Level an autonomem Fahren. Sie nennen das 2++ im Stadtverkehr auch tatsächlich. Mhm. Bislang sind die Systeme ja vor allem auf der Autobahn getestet worden. Und da ist eben ganz klar, dass das einer der Märkte ist oder einer der Regionen ist, der, glaube ich, diesen Durchbruch des autonomen Fahren am Ende des Tages auch tragen wird. Und wir werden das in China sehen und wir werden das in den USA sehen und wir werden das definitiv, und da bin ich auch relativ stark von überzeugt, nicht in Europa sehen. Auch wenn natürlich die Weichen jetzt auch, was den Rechtsrahmen und so anbelangt, ist immer stärker darauf gestellt sind. Aber ich glaube schon, dass sich diese Mobilität am ehesten in China und in den USA auch aufgrund der regulatorischen Vorgaben und der Offenheit und der Finanzkraft auch der Player, dass diese Märkte da die Vorreiter am Ende des Tages sein werden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, im Endeffekt, Yannick, ist es dann die Diskussion, die wir hier fast einmal die Woche führen. China zeigt momentan in Sachen Entwicklung, wo es lang geht, auch die USA. Jetzt kann man natürlich auch sagen, klar, die Regulatorik in Europa führt auch dazu, dass wir hier eher die Nachrichten von irgendwelchen Unfällen oder auch tödlichen Unfällen mit autonomen Fahrzeugen nicht haben. Ja? Und das ist natürlich auch, das gehört natürlich auch dazu. Aber ja, wir werden sehen. Yannick, zum Ende, kurzes Fazit. Wir sehen einmal, natürlich hat man vor 10 Jahren, das haben wir in der Case-Folge auch schon besprochen, die Stimmung in der Branche vor 10 Jahren war natürlich eine, in der man vor dem Lichte der Dieselkrise natürlich auch die Neuerfindung des Automobils natürlich auch vorantreiben musste. Ja, da waren in dem Moment natürlich auch Zukunftsvisionen, waren natürlich gefragt. Das gesamte Thema Automobil steckte im Prinzip in der Sinn- und Imagekrise und es musste natürlich auch Antworten auf die Zukunft gefunden werden, die dann elektrisch, autonom und so weiter war. Ja. Wir sehen natürlich aber als Fazit aus den letzten 10 Jahren, erstens, es kostet wahrscheinlich viel, viel mehr Geld als gedacht. Die technologische Entwicklung läuft langsamer als gedacht. Das Geld fließt momentan aber auch einfach woanders hin. Das gehört dann auch dazu. Und wir sehen natürlich als Fazit, so wie du auch sagst, es wird sich sicherlich, das vollautonome Fahren wird sich sicherlich eher in sagen wir mal, wirklich mal gewerblichen Geschäftsmodellen, in Shuttle-Services und Co. durchsetzen, als dass es wirklich etwas für den Privat-Pkw-Markt ist.
Ja, das denke ich auch. Und was ich aber auch ganz interessant finde, wir haben ja am Anfang so ein bisschen gestartet, dass wir festgestellt haben, es ist um das Thema etwas ruhiger geworden. Wenn man noch mal ein bisschen tiefer reinschaut, dann bewegt sich schon noch einiges an dem Thema mehr im Hintergrund. Das ist nicht mehr so, das ist die große Bühne zum autonomen Fahren ist im Moment nicht da, habe ich das Gefühl. Aber es tut sich einiges. Und vor allem, wenn man ein bisschen weggeht von der klassischen Autoindustrie. Also wenn man sich auch anschaut, eben was die ich von mir eben genannten Player eben auch gerade tun und vor allem aber auch nicht im, sage ich mal, im deutschsprachigen oder im europäischen Raum, dann tut sich doch schon einiges. Ich bin gespannt, was vielleicht so ein bisschen die nächste große Ankündigung sein wird oder der nächste große Schritt sein wird, ist wirklich das Tesla-Robotaxi, was vielleicht jetzt dieses Jahr noch kommen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht so ganz vorstellen, dass das auch wirklich in der Form auch kommen wird. Da kann mich Elon Musk gerne Lügen strafen. Also es wird ihn nicht interessieren, was ich denke, aber Tesla hat genug Schwierigkeiten gerade und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, ich könnte auch eine klassische Nebelkerze sein.
Könnte. Und ob dann das entsprechende Robotaxi dann auch mit LiDAR-Sensoren kommt, die da in großem Stil eingekauft werden, das werden wir dann, oder ob er die einfach für den Privatgebrauch zu Hause irgendwie braucht, um sein Schlafzimmer auszumessen, ich weiß es nicht. Ja? Aber
ja, vielleicht kommt das ja auch in diesen Cybertrucks, wird das dann vorgestellt, weil die stehen ja sowieso wahrscheinlich eh nur im Hof rum, also daher.
Sehr gut. Yannick, dann lass uns zum Ende kommen. Ich hoffe natürlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das nochmal ein ganz interessantes Update war dazu, wie vielleicht aus unserer Sicht und aus unserer Beobachtung gerade das autonome Fahren steht. Du hast es auch währenddessen schon an einigen Stellen gesagt. Wir werden natürlich in den Shownotes auch die interessantesten Artikel dazu verlinken, die wir momentan im Köcher haben. Und das sind einige, da ergibt sich dann doch wieder ein ganz gutes Bild, wie es um das autonome Fahren, das automatisierte Fahren aktuell bestellt ist. Yannick, ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, dass wir mal wieder diese schöne 30. Folge gemeinsam aufgenommen haben und wünsche allen anderen
endlich eine Jubiläumsfolge.
Endlich mal wieder eine Jubiläumsfolge. Und wünsche allen anderen eine schöne Woche und dir natürlich auch.
Mach's gut, Pascal. Schöne Woche.
Ciao.
Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.